Die Tierärztin
und der Journalist von Tieren und Menschen
mit Dr. Katharina Radeloff
und Christoph Boy.
Hallo! Ja, ist doch toll. Ina ist wieder da und sie lacht.
Wir fangen mit Ja an, das ist auch immer schön. Ja. Hi Christoph, schön
hallo,
hier.
Hallo Ina. Ganz kurz nur, kleine Änderung in der Optik. Mit Brille jetzt. Sieht gut aus.
Dankeschön.
Gefällt mir.
Danke sehr.
Das ist aber du
sehr
brauchst sie doch gar nicht.
Doch, ich bin jetzt altersweitsichtig. Und jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich alt und reif.
Ja. Reif für diesen Podcast.
Reif für diesen Podcast.
Und da habe ich was festgestellt. Das war ja unsere letzte Folge. Kann man gerne nochmal reinhören. Waren wir ja auf dem Bock, wie wir das so schön gesagt haben.
Genau, du warst mal wieder Praktikant in einer mobilen Tierarztpraxis.
Und es war sehr, sehr aufschlussreich. Und wir haben auch tatsächlich nicht alles eingebaut, weil es so eine große Runde war, dass wir sehr, sehr viel Auswahl hatten.
Ja, das
und dann habe ich jetzt nochmal so drauf gehört und gedacht, hey, da war irgendwie so ein, wie sagt man so intellektuell, ein Subtext, ein Thema, ein durchlaufendes Thema war da.
Wo naja, bist du drauf gekommen?
Prophylaxe oder Prophylaxe ist auch schon wieder so ein Wort, das du in den Mund nehmen darfst, ich aber nicht. Also so Vorbeugendes. Du hast sehr viel Vorbeugendes getan. Wir hatten 7 Kaninchen.
Die geimpft werden mussten, genau. Das ist
ja Vorbeugung.
Das ist die klassische Vorbeugung, genau.
Und dann hatten wir doch auch noch eine Katze. Da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen. Wir hatten den Dobermann, der so ja sogar titelgebend ist. Der Dobermann ist ja eigentlich auch, das ist doch auch Vorbeugung, wenn jemand ein Tier übernimmt, dann in Osteuropa mit einem komischen Impfpass und erstmal zur Tierärztin läuft und sagt, hallo, gucken Sie sich mal diesen Hund an.
Genau, und da ging es ja sogar nicht nur ums Impfen, sondern da ging es ja auch um eine komplette Gesundheitscheck, also was ja auch erstmal nur Status quo und ja im Grunde auch eine Prophylaxe-Geschichte ist. Dann hatten wir noch eine Katze, ich glaube, die Katze hat es nicht bis in den Podcast geschafft.
Nicht an Altersschwäche.
Nein, da ging es um die Zahngesundheit, was ja auch eine Prophylaxe-Geschichte ist.
Stimmt, da haben wir auch drauf geguckt.
Genau, also tatsächlich in meinem Job viel vorbeugend und damit man gar nicht erst in die Therapie sozusagen muss, sondern einfach vorher schon einen möglichst guten Zustand erhalten kann.
Ja, guck, und durch diesen Rückblick sind wir beim Thema, würde ich sagen, Vorbeugung oder Impfung.
Okay, über Impfung heute.
Warum ist das so wichtig? Ich kann mal sagen, ich komme ohne Impfung durchs Leben.
Das stimmt.
Ich als Mensch und als Tier sowieso, wenn mein Malter nichts macht.
Ja, das kannst du tun, das geht. Wenn die Kohorte um dich herum gesund ist und oder gut durchgeimpft ist, dann hat der Einzelne eine ganz gute Chance, ungeimpft trotzdem gesund durchs Leben zu kommen. Ich weiß nicht, wer es war irgendein schlauer Mensch, der hat gesagt, die Impfung ist die beste Medizin, die sich leider, je besser sie funktioniert, desto mehr schafft sie sich ab. Denn wenn eine Impfung sehr gut funktioniert, dann findet die Krankheit nicht mehr statt.
Und die Leute glauben, ach, die gibt es nicht mehr.
Genau, genau. Man glaubt, die Krankheit ist ja weg. Warum sollte ich mich impfen lassen? Und daraufhin lassen sich wieder weniger Leute impfen oder weniger Tiere werden geimpft und die Krankheiten können wieder ausbrechen. Also in der Tiermedizin ist so ein ganz spezielles Beispiel, wäre zum Beispiel die Tollwut. Das sagt, glaube ich, auch jedem was. Die Tollwut ist tödlich, sowohl für Menschen als auch für Tiere. Und gegen Tollwut wird und wurde intensiv geimpft. Und Deutschland gilt inzwischen als tollwutfrei unter terrestrischen, also die terrestrische Tollwut. Das heißt, dass tollwutfrei unter allen Tieren, die 4 Beine haben. Also vor allem die Fleischfresser sind bei uns besonders betroffen, also Füchse, Hunde, Katzen, Frettchen. Und die Füchse hatten in Deutschland eine große Rolle gespielt. Die wurden mit Tollwutködern, sozusagen mit Schluckimpfung geimpft. Und inzwischen gilt Deutschland als tollwutfrei. Und auch die Haustiere werden eben weiter geimpft. Du willst einsteigen? Was willst du sagen? Was ist los? Du siehst ganz aufgeregt aus.
Nein, ich wollte nur ergänzen. Ich hatte hier den Zeigefinger gehoben. Könnt ihr natürlich nicht sehen. Ich dachte, das passt gerade, weil du hast gesagt, gilt als tollwutfrei. Da gibt es das Robert-Koch-Institut.
Genau.
Da haben wir natürlich nachgelesen und nochmal recherchiert. Jetzt finde ich natürlich, ich habe den Finger gehoben, aber die Jahreszahl seit 2008, ich wollte eigentlich nur ergänzen, seit 2008 sind keine Fälle mehr aufgetaucht. Also frei, wie du schon gesagt hast, frei von terrestrischer Tollwut seit 2008.
Und das heißt, also es gibt nach wie vor ein Virusreservoir in Fledermäusen. Das kennen wir von Corona, die Fledermaus in Wuhan, die die Pandemie losgetreten hat. Und Fledermäuse gelten als ein großes, große Virusträgerpopulation von unterschiedlichsten Viren. Und entsprechend, die werden in die Tollwutfreiheit nicht mit eingezählt. Also wer beruflich, warum auch immer, mit Fledermäusen zu tun hat, dem wird sogar empfohlen, sich gegen Tollwut impfen zu lassen.
Ja, und wenn man dann liest, also ich habe dann ein bisschen gelesen, ist schon spannend oder ja, kriegt man ein bisschen Angst, wenn man beruflich mit Fledermäusen zu tun hat, was man da alles an Vorsichtsmaßnahmen, also nicht nur die Impfung, Handschuhe und keine Ahnung was, also ja, wirklich aufpassen, dass man irgendwie nicht mit Kot und dem Tier und eventuell einem Tierbiss, wenn man lieber vielleicht zählt und fängt, also da sollte man schon aufpassen.
Ja, ja, auf
jeden Fall. Da gibt es richtige Empfehlungen, wie man sich da verhalten, wie man das handeln soll.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also Fledermäuse, das ist tatsächlich nicht, nicht so ganz ohne. Soll man ein bisschen aufpassen.
Aber jetzt nehmen wir den Faden wieder auf, weil du hast ja eben schon gesagt, das schafft sich sozusagen die Impfung selbst ab. Wir sind ja jetzt tollwutfrei in Deutschland, aber es ist natürlich trotzdem immer noch gefährlich. Und jetzt kommt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, 60.000 Menschen sterben weltweit immer noch an Tollwut, weil woanders ist es eben noch nicht so wie bei uns.
Genau, also selbst in Europa gibt es noch Endemiegebiete. Also Endemie heißt ja immer, dass es dass Tollwut in einer normalen Population sozusagen vorkommt. Also in Osteuropa, ich meine in Rumänien, Bulgarien auf jeden Fall, gibt es noch Hunde, also Streunerhunde-Populationen, in denen Tollwut tatsächlich ein Problem ist. In Afrika ist das sehr viel. Und das sind natürlich Dinge, die problematisch werden, weil die Tollwutviren, es gibt keine Behandlung, die zur Heilung führt. Also es ist immer tödlich. Und die Tollwutviren sind auch schon übertragbar, wenn noch kein Symptom da ist. Weißt du, wie Tollwut übertragen wird? Also hast du oder
ich würde Speichel tippen.
Ja, genau. Also
Biss ist natürlich dann eben auch.
Genau, durch den Biss. Also die Viren sind neurotrope Viren. Das heißt, dass die entlang der Nervenbahnen sich den Weg suchen. Und je nachdem, wo du gebissen wirst, dauert es kürzer oder länger, bis sie im Gehirn angekommen sind. Wenn du in der Wade gebissen wirst.
Das heißt, neurotrop heißt, es zieht langsam
an den
Nerven. Geht dann wieder an den Nerven wie so ein Gift in dich rein.
Genau, an den Nervenbahnen entlang laufen diese Viren sozusagen in Richtung Zentralnervensystem. Und wenn du zum Beispiel in die Wade gebissen wirst, die relativ weit weg vom Gehirn und relativ schlecht innerviert ist, also von Nerven durchzogen ist, dann dauert es länger, also ein paar Wochen bis Monate. Und wenn du zum Beispiel in eine Hand gebissen wirst, da ist eine hohe Nervale, also eine Innervation, eine Nerven.
Da sind viele Nerven.
Da sind viele Nerven, genau, danke.
Oder?
Ich war gerade im Arztsprech. Da sind viele Nerven und entlang dieser Nerven finden die Viren dann den Weg ins Gehirn. Was übrigens auch da mal wieder, Medizin ist ja so toll, man kann Tollwutviren benutzen, um das Gehirn zu erforschen, also um die neuronalen Bahnen zu erkennen. Da gibt es Möglichkeiten, Tollwutviren so zu verändern, dass sie nur bestimmte Neuronen sich aussuchen als Autobahn.
Also als Marker sozusagen. Oder was? Oder wie?
Genau, und wenn sie dann da dort entlanglaufen, also das sind natürlich Laborversuche, und wenn sie dann da entlanglaufen, kann man die Nervenbahn sozusagen skizzieren und kann so sehen, wie die neuronale Vernetzung ist.
Das ist jetzt toll, tolles neues Wissen, aber wir sind ja eigentlich dabei,
ja,
nochmal zu gucken.
Entschuldigung.
Wie schwierig und gefährlich die Tollwut ist.
Ja, genau.
Also gefährlich deswegen, weil man sich sozusagen auch dann noch in Sicherheit wiegt, obwohl man schon und infiziert ist.
Infiziert und schon ansteckend. Mhm. Also die Viren sind schon ansteckend, bevor von außen zu sehen ist, dass jemand tollwütig ist. Und also die Tollwütigkeit, das typische Bild ist ja, die, ich sag mal, verrückte Verrücktheit, also die Tiere werden, die haben Angst vor Wasser und vor Licht. Die sind wirklich in Panik, wenn irgendwo ein Wasserhahn angeht oder so. Dann wird der Schluckreflex zum Beispiel wird ausgesetzt, weswegen die anfangen zu speicheln, also weil sie nicht mehr richtig runterschlucken können. Und es wird ja ständig Spucke produziert und so fließt dann der Speichel raus. Und das ist dann dieses Bild, was wir kennen von hochgradig aggressiv mit Speichel fletschend der Fleischfresser, der dann eben zubeißen kann. Und in diesem Biss sind dann also eine große Anzahl Viren, die dann wiederum in dem Opfer die Nervenbahn suchen und wiederum zum Gehirn wollen und dort die Probleme machen. Und das ist tatsächlich, also ist eine Zoonose, heißt das dann, also ist vom Mensch auf Tier übertragbar und umgekehrt. Also von Tier auf Mensch, Entschuldigung. Von Tier auf Mensch, aber wenn der Mensch jemand beißen würde, wäre es auch übertragbar.
Da sind wir wieder, der Mann beißt Hund.
Ja. Genau. Ja, und da ist also die Impfung in Deutschland oder in Europa ist Pflicht, sobald man einen Fleischfresser, also das heißt Hund, Katze, Frettchen, über die Grenze transportiert, muss dieses Tier gegen Tollwut geimpft sein. Also das ist eine Verordnung. Und das muss niedergeschrieben sein im EU-Heimtierausweis. Und da muss auch die Chipnummer von dem Tier, also die individuelle Kennnummer, dass wirklich dieses Tier gegen Tollwut geimpft wurde. Und so will man Europa möglichst tollwutfrei bekommen. Die Füchse sind ja schon alle geimpft.
Und wie hat man das gemacht? Also ich habe hier irgendwo gelesen wieder, ich kann ja immer nur lesen, das nicht gelernt, dass man denen irgendwelche Köder hinlegt, ne? Oder?
Genau, da wurden großflächig Köder mit Tollwutimpfstoff, also die gefressen wurden, wurden ausgelegt, genau.
So, und das heißt aber Deutschland, wie gesagt, tollwutfrei. Mhm. Jetzt nennen wir mal die Länder, das ist laut WHO, Weltgesundheitsorganisation, in den osteuropäischen Ländern, Weißrussland, was haben wir hier noch? Moldau, Ukraine und die Russische Föderation, die dann aber jetzt seitdem es Krieg gibt, dann in diesem Monitoring nicht mehr drin ist. Also wenn man jetzt so eine Karte aufruft, sieht es immer aus, Russland ist schön weiß, während die Ukraine voll mit roten Punkten ist. Mhm. Ja, also aufpassen. Das ist, glaube ich, so ein Fazit, oder? Also Fazit nicht, ich will ja noch mehr wissen, Fazit zum Thema Tollwut.
Ja.
Weil ich möchte eigentlich wissen, was man noch so bei Tieren dann vorbeugend macht. Die Kaninchen wurden ja nicht gegen Tollwut geimpft, oder was hast du da gemacht?
Nee, Kaninchen sind auch keine Fleischfresser, das sind ja Pflanzenfresser.
Ach guck mal, das ist auch noch ein guter.
Genau. Also
gutes Wissen, guter Hinweis.
Dass Kaninchen kein Fleisch essen.
Nein, dass Tollwut nur bei Fleischfressern auftaucht. Oh Mann, oder?
Achso, nee, das stimmt nicht so ganz. Also das stimmt nicht so ganz. Aber die Fleischfresser, die haben, die haben das Problem gemacht. Und also so stimmt das nicht. Theoretisch könnte auch ein Pferd sich mit Tollwut infizieren oder so, aber das ist halt wirklich nur in der Theorie anscheinend. So ganz genau. Weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Also es gibt ja, also es sind Lyssaviren. Lyssaviren gibt es in unterschiedlichsten Varianten. Das ist wahrscheinlich so, wie es so oft ist. Viren sind ziemlich wirtsspezifisch. Und die Lyssaviren, die sind wahrscheinlich dann die bei uns die terrestrische Tollwut machen, dann eben für die Carnivoren, also für die Fleischfresser. Und dann gibt es wahrscheinlich noch Lyssa-Equi oder so und damit könnten sich dann auch Pferde infizieren. Aber naja. Gut, ist vielleicht wirklich ein bisschen zu tief in die Virologie eingegriffen. Ja. Genau, ja, willst du noch wissen?
Der Gedanke für mich ist ja, Tollwut ist ja dann ein Beispiel, wo es mit dem Impfen gut geklappt hat. Und genau. Bis auf die Gefahren, die wir jetzt gesagt haben bei Reisen, die Frage ist halt, was ist bei Haustieren noch zu beachten? Wo muss man auch aufpassen?
Genau. Also es gibt die STIKO-Vet, also so wie es die STIKO für einen Menschen gibt, wo wir ja viele...
STIKO, müssen wir gleich sagen, was das ist.
Die Ständige Impfkommission.
Die Empfehlungen wahrscheinlich gibt, oder was
macht die? Genau, also die Ständige Impfkommission, das besteht aus Experten, die sich aus unterschiedlichen Bereichen sozusagen zusammentreffen und bestimmen, welche Krankheiten im Augenblick ein großes Problem sind und was als Impfung empfohlen wird. Und so wie es das für Menschen gibt, gibt es das auch für Tiere. Also beim Menschen ist es die STIKO und für die Tiere ist es die STIKO-VET. Und die sprechen Empfehlungen aus in Core- und Non-Core-Impfstoffe. Die Core-Impfstoffe sind die, die unbedingt gemacht werden sollten und die Non-Core-Impfstoffe sind die, die aufgrund von individuellen Risiken zusätzlich gegeben werden könnten. Und die Core-Impfstoffe für einen Hund sind im Augenblick Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Tollwut. Und die Non-Core, dazu gehört dann zum Beispiel der Zwingerhustenkomplex.
Zwingerhustenkomplex.
Ja, genau. Ganz genau richtig, genau so. So hört sich das dann beim Hund an.
Das ist doch psychologisch beim Hund. Da muss man einen Psychiater ran und nicht eine Impfung.
Na, und zum Beispiel, wir können ja mal uns eins da rauspicken, die Parvovirose. Das ist etwas, Parvovirose bekommen Katzen auch, wird bei Katzen auch verimpft, also auch an nicht nur Freigänger, sondern auch an Hauskatzen. Und ich habe als junge Tierärztin sozusagen, also oder beziehungsweise als ich so vor 20 Jahren ungefähr so die ersten Schritte in der Praxis gemacht habe, da hatten wir ganz, ganz viele Parvo-Welpen. Also wirklich jede Woche hatten wir
welche auf Station. Jetzt musst du aber dann auch wieder erklären, was das für ein Virus ist.
Das erkläre ich alles. Kein Problem.
Guten Tag. Der Rechner möchte auch sich beteiligen.
Genau, also Parvo-Welpen war auf Station immer ein großes Problem. Parvovirose ist ein Virus, der zu schwersten Durchfallerkrankungen führt. Also hämorrhagische Durchfälle macht das. Das heißt, dass wirklich im Grunde pures Blut aus dem Darm kommt.
Das ist doch lecker.
Überhaupt nicht, und es sterben sehr, sehr viele daran. Und das war etwas, das habe ich, wie gesagt, vor 20 Jahren war das Standard. Also man ist auf Station gekommen, hat einmal in die Luft geschnuppert und wo sind denn die Parvos? Also weil es sehr spezifisch riecht und ja, und man hat sein Standardprogramm gehabt sozusagen, dass man abgespult hat, weil man es so, so oft
aber
gemacht hat.
Aber so wie du das erzählst, ist es dann ja offensichtlich gut gelungen, weil du hast das jetzt so in der Vergangenheit erzählt.
Genau.
Also ist was passiert, das kommt nicht mehr so oft vor, wenn genau, man heute genau. auf Station geht.
Nein, überhaupt nicht. Also Parvovirose habe ich persönlich in den letzten 10 Jahren vielleicht 2-mal gesehen. Das ist,
ja, man kann sagen, wow, oder?
Ja, ganz genau.
Das ist doch
genau.
ein
ist
gutes
total
Beispiel
super.
Auch dafür zu sagen, genau. das bringt was.
Ja, absolut. Also man kann durch Impfung total viel erreichen.
Und man muss aber auch dranbleiben.
Weil das, ganz genau, man muss auf jeden Fall weiterimpfen. Und die STIKO-Vet, wie gesagt, die empfiehlt auch nach wie vor die Parvovirose-Impfung. Und wir machen das auch. Also das eigentlich ist der Impfstatus ist gar nicht mal so schlecht. Aber die, also und man sieht es, wie gesagt, auch, man hat kaum noch erkrankte Tiere. Und dass ein Tier an Parvovirose sterben muss, das ist im Grunde in Deutschland ja also seltenst der Fall. Also das funktioniert wirklich gut und entsprechend die Impfung ist absolut super. Oder auch Staupe. Auch da vor 20 Jahren haben wir regelmäßig Staupegebisse gesehen. Also Staupe ist auch eine Viruserkrankung, die vor allem im Welpenalter ein Problem ist. Und wo, wenn die Zähne noch im Wachstum sind, sich so Schmelzveränderungen, also wenn es überlebt wird, ne? Also das ist immer das, aber wenn es überlebt wird, dann hat das erwachsene Tier ja ganz deutliche Schmelzveränderungen an den Zähnen. Das sogenannte Staupegebiss. Und auch das hab ich vor 20 Jahren x-fach gesehen und also inzwischen seltenst. Also manchmal
also,
bei
wie gesagt,
irgendwelchen Rumänen.
Das genau. wiederholt sich jetzt etwa gut.
Ja.
Man sieht einfach, dass es erfolgreich ist und
ganz
sich lohnt.
Genau.
Und dann ist es auch so, kostet natürlich etwas, aber
ja.
es vermeidet ja auch Kosten, oder?
Ja, natürlich.
Also es ist ja eigentlich clever, es zu machen.
Impfstoffe sind teilweise teuer, also tatsächlich Kaninchenimpfstoff ist extrem teuer, das ist so, wenn man den, also da ist es so, wir haben den Myxomatose-Impfstoff und den RHD1 und 2 Impfstoff und RHD2, also seit das mit dazugekommen ist, ist die Impfung, also eine Impfdosis, also nur das Medikament kostet glaube ich 40 Euro.
Naja.
Und das war noch anders, als es den RHD2 noch nicht gab. Da hat eine Impfdosis ungefähr 10 Euro gekostet. Aber das ist natürlich auch etwas, ja gut, das ist neu entwickelt worden.
Jetzt musst du doch auch wieder sagen, was das für Impfstoffe also, sind, weil...
Also RHD ist doch gegen China-Seuche, das wissen die Leute
das
doch aus der letzten
alle.
Folge. Es wird hier doch hoffentlich aufgepasst,
ja,
wenn Frau Doktor monologisiert.
Es wird mitgeschrieben, RHD2. Die Folgekosten entstehen ja dann im Grunde genommen nicht. Folgekosten, das Tier stirbt, du musst dir ein neues kaufen. Folgekosten, das Tier erkrankt.
Oh, das ist aber wirklich sehr traurig.
Ja, das ist doch realistisch.
Du hast gesagt, bei
den Kaninchen war das doch so. Es gab die eine Krankheit, das habe ich mir auch schon wieder nicht gemerkt, auch nicht aufgepasst. War das die China-Seuche, wo die Tiere eigentlich immer dann doch sterben?
Das ist die China-Seuche, genau.
Ja.
RHD 1 und 2, die sind sofort tot.
Ja. Ja, aber dann ist es doch das, was ich gesagt habe, richtig.
Ja, entweder natürlich ist das richtig, aber... Also
man darf das nicht so krass sagen, man muss sagen, sie sind eingeschlafen.
Warum?
Ja, dass sie gestorben sind, du hast gerade so gezögert und gesagt, ja,
nein, ich denke über das Thema Kosten nach, weil ich meine, natürlich kosten Impfungen Geld, aber ich meine, man impft einmal im Jahr und das sind Dinge, wo ich mir denke, naja, wenn ich mir ein Tier anschaffe, dann ist klar, dass das Geld kostet. Und die Tierärztkosten sind nicht die großen Kosten bei einem Tier, sondern das, was wirklich Geld kostet, das sind Sachen,
Futter.
Die... Ja gut, also Futter, Wasser, Futternäpfe, Körbchen, Zubehör, Leinen, Tapeten, die zerkratzt werden, die Wohnung, die renoviert werden muss, das ist alles etwas, was wirklich teuer ist und nicht einmal im Jahr Tierarztbesuch. Also das sind Sachen, da glaube ich auch, dass das irgendwie eine etwas falsche Interpretation in der Bevölkerung hat. Ich meine, das ist natürlich in dem Moment, wo man jetzt heute zum Tierarzt geht, dann kostet das jetzt gerade Geld.
Ja, aber wenn man das auch... Ja, bei der Impfung. Das Tolle ist ja, also deswegen, ich rechne ja auch. Hm. Und da denkt man, Schluck teuer, aber ich will ja darauf hinaus, Schluck teuer, aber man vermeidet ja Kosten. Ja. Das müsste man sich ja eigentlich eher vorrechnen. Und zwar eben ja auch in dem Gesundheitsbereich. Man vermeidet Kosten im Gesundheitsbereich. Ja, klar. Indem du nicht anreisen musst und nochmal diagnostizieren musst. Das kostet auch schon Geld. Dann ist eventuell eine Krankheit da. Dann muss die behandelt werden. Da gibt es wieder Medikamente, da gibt es Behandlungskosten. Und.
Ja, natürlich.
Und so hast du dann deine Impfe da. Und
aber,
dann.
Also vor allem, was ich da aber tatsächlich. Also die. Ich meine, klar, Kostenvermeidung durch vorher was ausgegeben, alles gut. Aber das sind ja Krankheiten, an denen die wahrscheinlich sterben. Und also das ist ja viel schlimmer, als das kostet dann danach ein bisschen Geld. Also es ist dann ja trotzdem nur Geld. Also,
ja, und das Tier ist tot.
Genau. Und das Tier ist aber halt leider tot und hat vorher echt fiese Qualen gehabt. Genau.
Haben wir doch.
Also ich...
Wie immer ausführlich und intensiv besprochen.
Wollen wir noch... Du wolltest mit mir eigentlich über Mogelpackungen sprechen.
Ja gut, das ist ja das zweite Thema.
Ja,
Da muss ich aber noch was vorbereiten. Da müssen wir leider, liebe Leute, kurz ausschalten und wieder einschalten, weil ich brauche ein bisschen Wasser. Das habe ich jetzt hier nicht auf dem Tisch stehen.
Okay,
gut. Ich habe nämlich gleich eine Mogelpackung hier, die steht schon vor uns.
Aha.
Die würde ich ganz gerne befüllen, bevor wir hier weitermachen.
Das finde ich ja sehr spannend. Guck mal, apropos Wasser, Fifi trinkt, hörst du?
Ich hoffe, ihr hört das auch. Süß. Sie ist mal wieder da.
Sie, es ist ein Mädchen.
Der Hund ist mal wieder da.
So, komm, dann machen wir gerade einen Kaffee und ein Wasser und dann kommen wir gleich wieder.
Genau, so machen wir das.
Okay.
Ciao, ciao. Jetzt wäre Zeit für die Werbeeinblendung, die wir noch
nicht haben. Also, wenn jemand Werbepartner werden möchte, Info an uns.
Ja, wir sprechen das dann auch, habe ich jetzt in der Süddeutschen gelesen, dass das jetzt so schick ist, die Werbung von den Leuten ansprechen zu lassen, die den Podcast auch machen.
Ja, und wir können auch super erotisch sprechen.
Ja. Möchtest du Massageöle werben oder was?
Also wofür würden wir uns denn hergeben? Für Shampoo vielleicht?
Müsli-Riegel sind, glaube ich,
Müsli-Riegel, ja, oder
also
sowas.
Also Müsli-Riegel-Hersteller.
Auch für Kaffee. Die
können das besser ändern als...
Ich würde für fair gehandelten Kaffee würde ich für Werbung machen.
Es gibt ja handgesegelten Kaffee, ne? Das wäre doch was.
Handgesegelt?
Handgesegelter Kaffee. Oh, jetzt kann ich dir ja mal was erklären. Der ist mit der Hand gesegelt. Der ist tatsächlich gesegelt.
Was bedeutet das?
Ist einem Segelboot transportiert worden, damit du nicht so viel CO2...
Handgesegelt?
Ja, die haben das handgesegelt, weil es handgemacht und gesegelt ist.
Das ist ja absurd. Wo gibt es das hier in Köln?
Das ist irgendein Schiff. Ich hatte sogar mal den Namen.
Mhm.
Weiß ich, muss ich mir dann nachgoogeln.
Dass dann
aus Südamerika halt eine große Menge, aber natürlich eine kleine Menge relativ zu den anderen Kaffeesorten rüber transportiert. Und dann kannst du das in, die Reklame können wir jetzt sogar schon machen, ohne Geld zu kassieren, in diesen Fairtrade-Läden und wie heißt denn die eine Welt-Läden, da kriegt man den oft.
Handgesegelter Kaffee, das ist wieder meine neue.
Hol den jetzt mal gleich aus der Ecke raus.
Du hast handgesegelten Kaffee, ja, dann klar.
Der schmeckt aber leider gar nicht so gut.
Ja, das macht nichts. Den trinkt man fürs Klima, nicht für den Geschmack.
Also uns schmeckt er nicht. Ne? Also die Röstung, da kommt es immer wieder auf die Röstung an.
Ja, einfach genug Milch reinmachen, dann merkt man es nicht. Dann nehmen wir Erbsenmilch und Hafermilch und so.
Sehr schön.
Okay, bis gleich.
Bis gleich. Mogelpackung, das Thema Nummer 2. Und weißt du, wie ich drauf gekommen bin?
Nein.
Durch dich. Wie immer durch dich. Denk so viel über dich nach, da kam ich dann auf die Marmelade. Nein, du hast mir ein Marmeladenglas geschenkt mit selbstgemachter Marmelade. Pommes-Marmelade, lecker. War nur viel zu wenig drin, habe ich gedacht. Die war so lecker. Dann habe ich gedacht, hast aber schnell aufgegessen. Nein.
Handgepflückt für den Boy.
Handgepflückt für den Boy. Und in ein Glas abgefüllt.
Mhm.
Was sehr groß. Also ich umfasse das hier, um das mal zu beschreiben und denke mir, da geht meine Hand nicht drum rum. Jetzt habe ich ein anderes Marmeladenglas, da geht meine Hand drum rum. Ja? Ja, dann habe ich mir das genauer angeguckt, dieses Marmeladenglas, was so groß aussieht, und gedacht, hey, da ist ein ziemlich dicker Boden und eine ziemlich dicke Wand, wiegt auch, nimm es mal in die Hand, ja, nimm das andere mal in die Hand.
Ja, wiegt mehr als das andere.
So, jetzt haben wir zwei verschiedene Marmeladen, jetzt ein ganz kleines und ein großes.
Ja.
Jetzt kommt mein Experiment, warum das eine Mogelpackung ist. Schraub das mal auf, das kleine. Und jetzt bitte füll das mal, das große, mal voll. Bis zur genau. Ah, das hört sich gut an, ne?
Bitte sehr.
Das ist jetzt mal so richtig Podcasten. Wir haben so Geräusche. Sie hat es ganz vortrefflich ein. So, jetzt entweder Wette oder gleich ausprobieren. Schütt das jetzt mal in das andere. Aber bitte aufhören, wenn es dann voll ist. Ups. Und?
Es passt genau rein und ich habe ein bisschen rumgeplört. Ich bräuchte noch ein
Taschentuch. Jetzt musst du doch sagen, Überraschung und boah.
Ja,
oder?
Es passt genau. In dem Großen ist genauso viel wie in dem Kleinen.
Genau. Das ist eine echte Mogelpackung.
Wie viel ist denn drin? Also auf diesem hier steht was drauf, ne? 230 Gramm. Ja, hier ist
leider das Etikett weg. Also hier sind...
Ja, aber muss denn das gleiche sein?
Ja, ja. 230
Gramm.
Ich glaube, wir sind sogar... Nee, 250 geht nicht, aber es ist wahrscheinlich... Also ist bei beiden das gleiche drin. Naja, warum halten wir uns daran auf an dem Thema? Weil die Mogelpackung ja natürlich dazu führt, es gibt zwei Effekte. Warum machen die das überhaupt? Verdeckte Preiserhöhung.
Genau.
Das eine Glas, es sind beides Markenhersteller, das eine Glas, weiß ich die Preise jetzt nicht genau, aber es ist auf jeden Fall teurer, das größere. Und wenn du dann den Kilopreis vergleichen würdest, was wir alle nicht tun, das wäre ja das Instrument zu sagen, ich stehe da an dem Regal, gucke mir auf die Kilopreise und sage, boah, das in dem großen Glas, das ist aber kilopreismäßig doppelt so teuer.
Also ich mache das tatsächlich.
Ja, aber wir sind ja, glaube ich, die Einzigen.
Ja.
Ich hoffe mal, ihr seid das auch so. Also weil ich immer viele Leute sehe, die einfach gedankenlos zugreifen.
Wo es mir aufgefallen ist, früher war es immer so, dass man 100 Gramm mit, das wiegt so viel wie eine Tafel Schokolade. Und neulich stand ich vor den genau. Schokoladentafeln, die wiegen jetzt nur noch 80 Gramm. Ja. Genau. Und
kosten das Gleiche. Ja. Dadurch ist die Preiserhöhung durchgesetzt. Das ist ja genau das Beispiel dafür zu sagen, das wird so verpackt, dass es fast genauso aussieht, leichter ist, das Gleiche kostet. Genau. Du greifst zu und hast gar nicht gemerkt, dass du 20% Preisaufschlag hast. Das ist ja bei Nudeln so. Da gibt es einen großen italienischen Hersteller, der das auch gerne macht. Der wechselt immer, der macht sogar verschiedene Dinge. Der hat dann eine Sonderlinie, die halt besonders geformte Nudeln enthielt früher. Mhm. Jetzt werden aber dann auch schon Spaghetti drunter verkauft, die natürlich auch doppelt so teuer sind, die Nudeln in der Sonderedition. Und dann denke ich mir plötzlich, ach, ist ja interessant. Es gibt nur noch drei Nudelformen, die es in der preiswerten Packung mit 500 Gramm gibt. Und alles andere ist die Sonderedition, die das Doppelte kostet. Warum eigentlich? Das sind getrocknete Nudeln. Ja. Und jetzt haben sie noch wieder auch es geschafft, die Spaghetti-Packung so zu formen, dass die fast genauso groß ist. Und in dem einen sind 500 Gramm und in der anderen Spaghetti-Packung, die ein bisschen dickere Nudeln enthält, sind nur 400 Gramm drin. Und du greifst dazu und denkst, dir ist dasselbe. Ach, und beim Kochen denkst du dann plötzlich, huch, ich kann meine Familie gerade nicht ernähren.
Ich kann sie nicht ernähren.
Ist plötzlich weniger.
Ach guck, interessant, das ist mir noch nicht aufgefallen.
Ja, und was gibt es noch als zweiten Effekt? Also hier gibt es ja immer mehrere Sachen dann leider.
Ich würde sagen, mehr Verpackungsmüll.
Genau. Das ist Glas, also und Transportkosten und Umwelt und Diesel. Also hier das Glas, das hier so viel schwerer ist und so viel größer, nimmt mehr Platz weg im Laster. Das nimmt mehr Gewicht weg. Jetzt schätzt mal, wie viel Verpackungsmüll da zusätzlich entsteht.
Durch Mogelpackungen in Deutschland im Jahr?
Ja, kannst du nicht schätzen. Also es gibt...
oh Gott, ich dachte auch gerade...
soll ich mal eine Zahl nehmen? Sag mal, Millionen, Milliarden, nein Quatsch. Ist es denn... Also die Verbraucherzentrale hat da einen Studienauftrag gegeben, 2021, das testen lassen. Und dann kommt sie jetzt leider mit so einer komischen Zahl rüber, die ich dann nochmal umgerechnet habe, weil 1,4 Millionen 240 Liter Mülltonnen zusätzlich werden erzeugt.
Moment, 1,4 Millionen?
Ja, eben, aber nicht Tonnen. Ja. Das ist auch so ein bisschen, finde ich, Mogelpackung von der Verbraucherzentrale. Wir haben erstmal eine ganz große Zahl, 1,4 Millionen. 1,4 Millionen Mülltonnen, 240 Liter Mülltonnen mehr.
Und 240 Liter Mülltonnen sind diese normalen großen?
Die sind schon ein bisschen größer, ja. Denn jetzt habe ich mal, das habe ich wieder nachrecherchiert, kann man
so halb gucken, Berlin was, einmal eine extra Tonne.
Komm, jetzt machen wir mal eben. Jetzt machen wir mal eben hier die Mathe-Rechnung auf dem Papier. Nicht, dass ich hier was Falsches sage. Also 1,4 Millionen ist erstmal so, ne? Da ist ein Punkt hin. So, das ist 1,4 Millionen, ne?
Ja, das stimmt.
Mal 10 Kilo.
Dann kommt eine Null dran.
14
Millionen.
Und wenn ich jetzt drei Nullen wegstreiche? Dann
haben wir 14.000, das stimmt. Aber
14.000 Tonnen haben wir dann. Das ist halt so das, damit wir mal einen Anhaltspunkt haben. 14.000 Tonnen Müll zusätzlich, der ja nicht sein muss. Hier die andere Firma, die auch sehr berühmt ist, bleibt bei der Aprikosenmarmelade im kleinen Glas. Nimmt weniger Platz weg. Überall. Und wiegt nicht so viel.
Ja, okay. Ja,
dich begeistert das Thema nicht so. Du sagst einfach so, ja,
Nein, nein, es bedrückt einen, oder? Dass man überall verarscht wird, das ist irgendwie nicht so richtig schön.
Nee. Weil es gibt dann noch das, jetzt weiß ich nicht, ob wir das Thema schnell abschließen, es gibt noch einen Aspekt. Das ist immer so, Journalisten, wenn sie erstmal anfangen, dazuzulernen.
Ja.
Es gibt noch einen anderen Trick, den finde ich noch fieser, den kannst du nämlich nicht nachvollziehen.
Und das ist?
Die Rezeptur ändern.
Ja, Wasser da reinschütten und so, ne?
Ja, oder hier bei Pesto ist das teuerste tatsächlich das Pinienkerne. Die Pinienkerne sind sauteuer.
Ja, aber die sind ja im Pesto nie drin. Da sind doch immer Cashewkerne oder Sonnenblumenkerne.
Naja, es gibt schon auch Firmen, die drin hatten. Ja. Aber es ist Mandeln und Cashewkerne und Walnüsse und was man immer da reintun kann. Oder halt vielleicht auch das Basilikum ein bisschen strecken. Mit Spinat oder was auch immer.
Mit Spinat.
Ja.
Aber Pesto selber machen ist ja super einfach. Selber machen ist sowieso immer das Beste. Ne?
Ja.
Gar nicht kaufen, selber machen. Plastik vermeiden, eigene Tupperdosen mitbringen beim Fleischer. Das ist gut.
Machst du das?
Ja.
Nein, gib's doch zu. Ich auch nicht. Man kann ja immer drüber reden, dann bring mal eine Plastik. Ich habe neulich sogar dumm geguckt. Da kam beim Bäcker jemand, hier bei meinem Standardbäcker. Und denke, warum legt die Frau eine Tüte auf den Tresen? Was will die? Da kamen dann die Brötchen rein. Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ich dachte, nein, ich kriege eine Papiertüte.
Ja.
Ist ja jetzt nicht so tödlich. So, jetzt gebe ich dir diese Mogelpackung. Ne? Die gebe ich dir wieder.
Soll ich dir die wieder neu füllen?
Wie sollst du die wieder neu füllen?
Das wird dann aber Herbst. Ne?
Das wird dann aber Herbst. Na, jetzt kommen ja bald die Johannisbeeren. Aber die Johannisbeermarmelade mache ich selber.
Na gut, ich werde es versuchen.
Erdbeer habe ich dieses Jahr verpasst.
Oh, mir ist ein Erdbeerglas geschenkt worden von einer sehr lieben Kundin. Vielen Dank nochmal dafür. Ich war beim Kochvorgang quasi live dabei, da hat sie mir direkt eins abgefüllt.
Oh. Ich will auch.
Das bleibt bei mir, das esse ich auf.
Ja, Lifehack haben wir noch.
Ja, du wolltest mal was zur Urlaubszeit sagen.
Ja, Urlaubszeit, Reisezeit, was mache ich mit meinem Viech?
Ja, welche Ideen hast du?
Naja,
wenn ich jetzt in Urlaub fahre, wir fahren nach Griechenland dieses Jahr. Gib mir deine Fifi.
Der Lifehack ist einfach nur, vertraut mal euren Leuten und fragt, traut euch. Das ist wie mit dem Blumengießen, wenn man sich nicht traut, den Nachbarn zu fragen, sagen sie nichts. Wenn man sie fragt, sagen sie, ja, können wir machen. Ja, also wir heben jetzt das Tier an Vertrauen, das ist ja wahrscheinlich die Sperre und die Hemmung, aber man kennt ja Leute, man kennt Freunde, bessere Bekannte. Mit Fifi komme ich ja klar, würde ich sofort nehmen. Jetzt kommt sie, guck mal, ich habe von ihr geredet, sie kommt an.
Ja, ja, klar.
Weißt du nicht, was du als Expertin dazu sagst? Nee, bloß nicht. Du hast einmal gesagt, deswegen habe ich jetzt das Thema hier überhaupt aufgebracht, sobald die Tür zu ist, also wenn du jetzt gehen würdest, ist das dein Hund. Also das ist jetzt verkürzt, das ist ein bisschen anders beschrieben, aber dann musst du auch was machen, also du bist zuständig sozusagen.
Genau. Also ich stimme dir voll und ganz zu. Also wenn ich das Tier jemandem anders gebe, dann gebe ich die Verantwortung ab und ab dem Moment muss der sich auch in der Verantwortung fühlen. Also das ist natürlich so. Bei wenigen Tieren gibt es ja echte Informationen, die man braucht. Also was ich bei Allergikern oder wenn die irgendwelche Medikamente brauchen oder so. Und alles andere, also ob der jetzt dreimal am Tag eine Stunde spazieren geht oder fünfmal am Tag eine Dreiviertelstunde oder so, das ist ja ziemlich egal. Also das ist ja das verändert dann vielleicht den Tagesrhythmus des Hundes oder so, weil es halt anders ist. Aber für den ist es ja sowieso anders, weil er woanders ist. Und
da gebe ich. Warum wird da so ein Gewese drum gemacht, sage ich jetzt mal so?
Ja, weiß ich nicht.
Die anderen kriegen es nicht gut genug hin oder ich tue mal, mach mein Tier unglücklich, weil es allein, also allein ist es ja gar nicht, weil es bei jemand anderen ist.
Ja, ich meine, das ist natürlich sicherlich eine Verantwortungsgeschichte, dass man schon, also ich weiß bei Fifi, die ist traurig, wenn ich nicht da bin. Und wenn man dann auch noch weiß, ich gebe die jetzt irgendwo ab, wo es vielleicht nicht, also wo man selber irgendwie kein gutes Gefühl hat. Es geht ja immer alles nur um Gefühl. Es ist ja nur eine Emotion. Also nur ist in Anführungsstrichen Emotion, ist ja ein starkes Stück. Ne? Also ich habe den Eindruck, dass es zum einen gibt es viele Leute, die wirklich Betreuung suchen, also gerade bei großen Hunden, also wo es oft, also wo die mir einfach sagen, es ist ein Problem,
da irgendwo abzugeben. Da hätte ich wahrscheinlich dann wieder Respekt, wo ich mich gerade so aus dem Fenster gehängt habe und dann kommt dann plötzlich ein großer Hund zur Pflege.
Ui. Irgendwie mit einem Rottweiler oder so, weiß ich nicht, ob das, das ist schon was, also ich weiß, Fifi kann ich bei meiner Mutter lassen, wenn ich einen Rottweiler hätte, würde die wahrscheinlich schon sagen, lass mal lieber. Ist schwierig, ne?
Aber trotzdem, um es positiv zu wenden und zu sagen, ich glaube schon, das Vertrauen könnte ein bisschen größer sein. Also ich hatte jetzt halt zwei Hunde, nicht zur Betreuung, sondern fast zur Betreuung.
Du bist abgelehnt worden.
Bin abgelehnt worden. Das tut mir leid. Weil wir wahrscheinlich hier zu nah an der großen, lauten Straße leben und wenn er dann irgendwie an der Leine zerrt, plötzlich vom Laster überfahren wird, keine Ahnung.
Oh Gott, mit dem Boy im Schlepptau. Nein, aber so grundsätzlich ist vielleicht wirklich das Ding, mal die Nachbarn fragen, mal überall rumfragen, ob irgendwie, weil oft ist es ja auch so, dass man bei Leuten, die gar keine Tiere haben, nicht auf die Idee kommt, dass die vielleicht das trotzdem ist
ja
machen
ja,
würden.
Ja, das ist nur zeitlich begrenzt, vielleicht muss ich so ein Schild machen. Das ist ja bei mir nur zeitlich begrenzt, aber ich habe da Bock drauf.
Ja, genau.
Also jetzt kommen mir gleich die Anfragen, pass mal auf.
Genau, wenn jemand Lust hat, dem Boy seine Tiere zu bringen, er wird's tun. Ja, es ist ja so, ne? Also es ist ja oft so, dass die schon Tiere haben, für die wird es immer komplizierter, immer noch eins dazu zu nehmen, weil es dann, ja, wie auch immer, irgendwie schwierig ist. Und dass die keine haben, würden vielleicht gerne mal eins haben für eine begrenzte Zeit. Einfach mal rumfragen, genau.
Naja, und den Mut haben.
Ja.
Du hast ja jetzt auch neulich mir mal ein Foto geschickt und da war noch ein zweiter Hund drauf, einfach so. Der ist ja nicht aus Versehen dabei vorbeigelaufen, nehme ich an.
Nee, der kam mal fürs Wochenende.
Ja, guck. Genau.
Aber das mache ich nur für Freunde.
Wir lösen hier was aus. Neuer Geschäftszweig.
Hunde, oh nein, keine Pension.
Oder Tierpension.
So viel Zeit habe ich dann doch nicht, aber.
Auslauf.
Also mit der ausgewählten. Auslauf-Profi. Mit Ausgewählten funktioniert das
der
ganz gut.
Der neue Podcast, der Auslaufprofi. Genug gealbert.
Genau, du hast doch bestimmt noch ein Gedicht auswendig gelernt,
das
oder?
Das habe ich, aber das haben wir jetzt hier leider noch nicht offen. Wie immer.
Du hast es also nicht auswendig
gelernt. Ach so, auswendig gelernt. Doch, aber das, ich weiß nicht.
Ja, los, komm.
Sind wir politisch? Das hat jetzt nichts mit Tieren zu tun.
Ja, probier's mal. Im Zweifel kann das rausschneiden.
Wir haben ja schon mal Tucholsky gemacht, ne? Da hast du dich totgelacht, weil Berliner Akzent, den ich hingekriegt habe, ist nicht reingekommen. Jetzt ist so super kurz.
Ja, los, komm, hau raus.
Und passt leider in die politische Situation nach der Europawahl. Und geht so. Deutsche kauft deutsche Zitronen.
Muhahaha. Was ist das denn für ein Gedicht von Tucholsky?
Ja,
wann ist das?
Von 1932. Dass die Nazis halt auf den Straßen rumtobten und ein aufrechter Demokrat warnen wollte.
Oh, wow. Ja, doch, dann, ich finde, das können wir drin lassen. Also einmal so ein Anti-AfD-Ding, das kann man ruhig mal
drin lassen. Das ist doch gar nicht Anti-AfD, es ist nur pro Demokratie oder pro Denk nach.
Ja. Ja, aber hoffentlich dann auch Anti-AfD, oder? Also das eine schließt das andere ja nicht aus, sondern eher ein.
Ja, klar.
Ja, doch, ich finde, so politisch kann man schon sein.
Gut, deswegen habe ich es ja genommen. Ja. Aber eigentlich wollte ich noch ein Tier-Ding. Soll ich noch mal eins machen oder sagen wir, für heute ist gut?
Nee, komm, hau noch mal eins raus.
Also wieder vorgelesen. Auf ein Ei geschrieben. Eduard Mörike hat das gemacht. Ostern ist zwar schon vorbei, also dies kein Osterei. Doch wer sagt, es sei kein Segen, wenn im Mai die Hasen legen. Aus der Pfanne, aus dem Schmalz, schmeckt ein Eilein jedenfalls. Und kurzum mich tät's gaudieren, dir dies Ei zu präsentieren. Und zugleich tät es mich kitzeln, dir ein Rätsel drauf zu kritzeln. Die Sophisten und die Pfaffen stritten sich mit viel Geschrei. Was hat Gott zuerst erschaffen? Wohl die Henne, wohl das Ei. Wäre das so schwer zu lösen, erstlich ward ein Ei erdacht. Doch weil noch kein Huhn gewesen, Schatz, so hat's der Haas gebracht.
Ach, das ist mal eine wirklich schöne Herangehensweise.
Oder?
Ja, finde ich ganz gut. Hm. Also ich wäre jetzt ja direkt wieder im Wissenschaftsmodus.
Und?
Ja, ich würde sagen, es war natürlich zuerst das Ei, weil in dem Ei, also Eier gibt es ja schon in mehreren Generationen und in dem Ei war dann eben der neue Nachkomme, der dem Huhn immer ähnlicher wurde und natürlich war es das Ei.
Ja, hat er doch auch gesagt.
Ja.
Ist doch wunderbar.
Hat es bei ihm der Hase gelegt. Aber so ist das eben, ne? Der Unterschied zwischen Literatur und Wissenschaft. Ja, ich weiß, ich verstehe das ja auch.
Der wollte dir die Wissenschaft mit Humor beibringen.
Ja, es tut mir leid, ich monologisiere.
Nein, tust du ja gar nicht. Wir sind doch hier irgendwie so ein bisschen im Austausch meistens, ja. Oder nicht?
Ja, nein, finde ich alles gut.
Ich auch. Also tschüss sagen.
Genau.
Ist schwierig, wenn man 10 Folge 10, ne?
Ist das Folge 10?
Wahnsinn. Und immer wieder Tschüss sagen. Also ich habe ja schon Podcasts gehört, wo gar nicht Tschüss gesagt wird, weil ja das immer so eintönig ist. Man immer sagt, ey, ihr müsst uns liken, teilen, was auch immer. Guck mal, mir fällt es schon gerade nicht ein. Abonnieren vor allen Dingen. Immer wieder hören.
Ja, aber das ist ja auch wichtig. Ihr müsst es wirklich machen. Wir sind ja noch ganz am Anfang.
Ja.
Aber wir haben uns jetzt ja diesmal mit Eduard Mörike und Auf ein Ei geschrieben verabschiedet.
Ja.
Ich finde, wir lassen das jetzt einfach dabei. Vielen Dank, Eduard Mörike. Vielen Dank, Christoph Boy.
Vielen Dank, Ina Radeloff.
Also, wir hören uns in der 11. Folge. Bye, bye, Boy.
Bye, bye, Girl.
Ciao, Leute.
Ciao.
Bei diesem Podcast kamen weder Tiere noch Menschen zu Schaden.
Von und mit Katharina Radeloff und Christoph Boy.
Ton Katharina Radeloff und Christoph Boy.
Gestaltung Katharina Radeloff und Christoph Boy.
Redaktion Katharina Radeloff und Christoph Boy.